Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Na? Geht's gut?
Ah, fantastisch.
Ich wollte das schon immer mal machen, diese Frage. Geht's gut? Ah, mit zwei Ausrufezeichen.
Muss ja.
So einem ganz kleinen Fragezeichen.
Ist eine ehrliche Antwort?
Ja, wobei ganz kurz, der nahe Verwandte, der das immer macht bei mir seit und mich damit deprimiert, seit ich 14 bin, hat sich jetzt verlegt auf die Frage, bist gesund? Ich finde ich auch verschärft als Ersatz für geht's gut. Also, ja, gut. Matthias, geht's gut?
Das ist so wie, wenn man anstelle von Entschuldigung, sorry sagt.
Ja, ist auch schon ganz gut.
Aber auch so. Oder anstelle von Danke beim Geschenk, cool.
Ja.
Das heißt, man füllt eine kommunikative, eine Leerstelle mit einem Geräusch, ohne aber den performativen Akt zu vollziehen.
Das ist großartig, ja. Oder? Aber die Entschuldigung, sorry, muss man ja dann auch mit Ausrufezeichen sprechen, oder?
Weiß ich
sorry.
Nicht. Sorry. Sorry.
Ja, wenn das so das Vorwurfsvoll ist, kannst du auch gleich wieder drin. Ja. Aber jetzt, geht's gut? Ich will eine ehrliche Antwort.
Mir geht's richtig schlecht.
Oh, was ist los?
Also ich weiß auch nicht. Ich dachte jetzt, wenn der Frühling kommt und so, da wird man dann irgendwie gesund und heil und freut sich des Lebens und genießt so ein bisschen die Auszeit. Ich habe das Gefühl, dass alles das, was wir die letzten Jahre nach innen gedrückt haben, an Schmerz, an Verzweiflung, an Ungewissheit, das kommt jetzt so auf dem Wege der körperlichen Symptome wieder raus. Das sagt jetzt, ach endlich, jetzt darf ich mal, so darf es mir mal schlecht gehen. Und ich nehme das meinem Körper auch ehrlich gesagt ein bisschen übel.
Ja, das musst du mal genau. Leg dich mit deinem Körper an, das ist immer eine ganz tolle Idee.
So für ich habe schon gesagt, so geht das nicht weiter.
Also, ja, wir trennen uns jetzt, ja. Aber das geht vielen so, ne? Also, um mich herum habe ich das Gefühl, viele so, als ob man nach zwei Jahren so erschöpft ist und jetzt kommt dann irgendwie der Körper irgendwie zu seinem Recht. Und also ich höre von allen. Nicht, dass die erkältet sind, das sind ja nur die Geimpften, sondern dass sie alle so irgendwie nicht mehr können. Und ich habe auch den Verdacht, also wenn man zwei Jahre von Vollidioten umzingelt ist, dass man ja auch langsam, also ich frage mich dann wirklich, wie man das aushält und wundere mich die ganze Zeit über die, wir haben schon mal darüber gesprochen, über die Dummheit der Menschen, aber das muss man ja auch aushalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Ja. Ich finde die alle doof. Also nicht die, die jetzt zuhören.
Aber da leide ich am wenigsten drunter, ehrlich gesagt.
Ach so. Also weil du das erkennst und weil das normal ist, oder?
Nee, aber so einfach, dass das Leben so verschwunden ist, von dem ich mal dachte, dass ich es leben könnte. Also das finde ich viel schlimmer. Also ich ärgere mich gar nicht über die anderen, sondern über meine übertriebenen Hoffnungen, die ich mal in sie gesetzt hatte.
Ja. Okay.
Also dieses große Gefühl von Enttäuschung und Unplanbarkeit und ja, so dass man überhaupt gar keine Illusionen mehr haben kann über das, was es mit dem Leben auf sich haben könnte momentan.
Okay,
ja, naja, gut, das war eine schöne Sendung, oder?
Ja, war schön, dass wir mal gesprochen haben. Und dann da hinten sind, glaube ich, noch so ein paar Aufputschmittel. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. War aber nett.
Also unsere Tassen sind ja beschichtet mit so einem Antidepressivum.
Ach so.
Und wenn man da was trinkt, kriegt man sofort gute Laune.
Na gut, also da ist dir was anderes verloren gegangen als mir, wie in der Bierwerbung. Ist auch Bier drin. Also im Gegensatz zu mir, ich war ja schon immer in Quarantäne. Also der Unterschied in dem alltäglichen, ich wusste noch nicht, dass das Quarantäne heißt. Und der Unterschied in dem Alltäglichen ist ja für mich nicht so groß. Aber diese geballte Ladung, gut, dann geht es ja da anders als mir. Ich habe da
eine Frage. Nee, es ist ja so, selbst wenn ich jetzt das täte, was ich vorher tat, tue ich es in einer entzauberten Welt.
Ja.
Also ich spiele noch so, als wäre ich selbst. Ich vollführe meine Aufgabe. Ich bespiele immer mehr auch den öffentlichen Raum. Aber es ergibt alles keinen Sinn mehr.
Okay, wie kommen wir denn da jetzt raus?
Ja, weiß ich nicht.
Gar nicht.
Müssen wir gar nicht groß drüber reden. Aber
nee, da müssen wir ja über gar nichts mehr reden. Also
nee.
Ja,
nein. Aber ich will ja jetzt auch keinen mit anstecken. Das ist sicherlich nur eine momentane
Aufnahme. Du, wenn ich die Mails so lese und wie gesagt um mich herum gucke auf die Menschen, die auch sich wundern seit zwei Jahren, genau wie du und ich, irgendwie kopfschüttelnd leiden, dass alles verschwunden ist. Wir sind, glaube ich, nicht ganz allein. Also auch wenn wir es langsam schaffen, diesen kleinen Saal hier leer zu spielen. Aber ich freue mich ja über alle, die noch da sind.
Nee, es gibt ja auch positive Tendenzen. Also es wurde ja lange von dem postheroischen Zeitalter gesprochen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, diese Theorie, dass es also heute unmöglich ist, Held zu sein. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich mich sehr über einen Kommentar gefreut. Man hatte die Idee, Actionfiguren von uns anzufertigen.
Ja, das habe ich gesehen. Ja.
Das möchten wir natürlich, oder?
Ja, wir möchten gerne wissen, wem wir jetzt schreiben sollen, weil das, ich fand, fand die Idee auch gut, ja. Actionfiguren, ein Bobblehead, ja. Das ist bestimmt hilfreich.
Da gibt's, ich finde, da muss es auch die Gegenspieler geben. Und dann können wir so machen, so hier, nimm dies, Drosten, Bams, und, oder?
Ja, der müsste dann aber 2 Meter groß sein und wieder so die kleinen.
Ja, so Figuren. Aufgebläht. So.
Trosten 2 Meter groß.
Wieder eine total smart so. Ja, ich habe ja den schwarzen Gürtel in Formulieren. Du hast so eine sonore Stimme und dann so. Boah.
Genau, damit kann man ja richtig was bewegen. Mit gut Formulieren und einer schönen Stimme kann man ja. Das wird sie total beeindrucken, Matthias. Gut, dann machen wir jetzt nur die positiven Nachrichten. Ich habe aber keine. So, dann was machen wir denn? Ein ganz kurzer Zettel. Ach, du hast die alle.
Ja. Dann, ich habe eine ganz positive Nachricht. Es ist ja so, dass die Grünen hatten ja ein relativ gespaltenes Verhältnis zur Kernenergie und zum Atom.
Ja, aus dem Krieg. Ja.
Gespaltenes Verhältnis zum Atom.
Ja, ich habe es. Ja.
Das löst sich jetzt aber auf, weil als Energieform ist es böse. Ja. Aber als Mittel der Friedenssicherung ist es großartig.
Das Atom. Okay, erklär mal.
Weil nukleare Aufrüstung schafft ja Frieden.
Weil dann keiner eine nukleare Waffe abfeuert.
Nein, weil der Putin dann endlich mal in seine Schranken verwiesen wird und wir die Werte der freien Welt verteidigen können.
Ach so, du meinst Frieden dann, nachdem wir Nuklearwaffen auf Putin oder er auf uns, oder? Was ist so?
Der darf ja nicht auf uns. Das ist ja außerhalb der Spielregel.
Ja. Ach so, das erklärt das ja. Du weißt ja,
die ist ja wieder salonfähig geworden. Man kann ja wieder drüber reden. Ne?
Worüber? Über Atomkrieg?
Über Atomkrieg, ja.
Ja, naja, du weißt ja, dass ich manchmal diese Umfragen gucke und mich dann wundere, dass 38% finden die Sanktionen nicht irgendwie hart genug. Und 50% sind für die Lieferung von schweren Waffen. 70% der grünen Wähler übrigens sind dafür. Das ist ja so ein bisschen, was wir schon mal im anderen Zusammenhang sagten, dieses Rütteln am Ohrfeigenbaum. Ne? Also dass man sagt, ich wundere mich weiterhin, das meinte ich auch vorhin, sind die alle doof, was sie da machen. Aber offensichtlich ist das, wie du sagst, salonfähig und man kann sich das durchaus vorstellen, auch im Salon mal kurz irgendwie mit Atombomben ein bisschen zu putzen. Ich bin auch vielleicht zu alt für sowas. Ich bin einfach mit der Sorge vor Atomkriegen aufgewachsen und finde das nicht so niedlich, wie alle jetzt offenbar.
Ja, 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 genau. Also Günther Anders, ne, die Atombombe als die große Zäsur, weil es eben ein Mittel ist, das man wahrscheinlich relativ sparsam nur einsetzen sollte.
Ja. Könnte man meinen. Also das meine ich. Ja,
jegliche Form der politischen Kontinuität damit ja unmöglich ist.
Aber das erklär du es mir, weil ich es nicht verstehe. Also einmal das, dass sie ernsthaft mit diesem, das offensichtlich aushaltbar finden, also dass wir jetzt irgendwie mal so, Medvedev sagt es ja auch, also es könnte, die Wahrscheinlichkeit rückt näher, dass wir jetzt in einen Atomkrieg eintreten, All-Out-Atomkrieg, also mit allem, was dazugehört. Scheint keinen so richtig zu stören und auch das, was wir so machen, wenn ich den Jugendbuchautor höre, auch da fehlt mir einfach dieses, also ich steige da aus, weil ich nicht verstehe, was der Mann meint, also wenn sie dann sagen.
Was hat er denn gesagt?
Naja, wir haben ja eine Strategie für die Zukunft und eine, die lässt sich in einem Wort zusammenfassen, das ist Pullis. Also wir ziehen uns jetzt dicker an. Und dann halten wir auch den nächsten Winter ohne russisches Gas aus und ohne russisches Öl und überhaupt. Und da frage ich mich nur, wenn ich richtig zugehört habe, wollten wir mit dem Auftreten der Grünen jetzt auf Gaskraftwerke umstellen, um die Energiewende hinzubekommen und natürlich also die Atomkraftwerke abschalten, das sind ja eh nur noch 3 oder 4. Jetzt brauchen wir auch kein Gas mehr und haben 2 Flüssiggastanker sollen ja irgendwie geparkt werden vor der Küste und dann bauen wir.
Ihr baut doch da so ein Terminal hin,
oder? Ja, hier auch, genau. Wir bauen dann auch 3 Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und
hier. Sind die schon fertig eigentlich? Hier, also die sind schon eine Woche dran, oder?
Ja, ja, die sind praktisch fertig. Das sind ja so Fertiganlagen.
So wie Fertighäuser, die kommen die werden auf so einem LKW da hingeliefert und dann.
Fibruk LNG-Anlagen. Ja. Auch für ihren Garten. Nein, die sollen ja 2024 schon fertig sein und 26. Du erinnerst dich, der Berliner Flughafen und die Elbphilharmonie sind ja auch genauso fertig.
Lass mich mal rechnen, 24, das sind noch 2 Jahre, das sind für mich noch der Winter auf 23 und der auf 2 Winter werden das noch.
Ja, oder? 2 Winter, also ein paar Pullis brauchst du, dann sind die fertig, aber. Ohne jemanden langweilen zu wollen. Also es gibt ja Überlegungen, dass man 50 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas, ist übrigens das umweltschädlichste, was man machen und transportieren kann überhaupt. Aber gut, dass man 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr in die EU importieren könnte. Das ist doch toll, ne? Also bis 2026 kriegt man das vielleicht oder dann eher 2030. Wir Deutschen nehmen im Jahr 56 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland. Das andere ist der Wert, den die EU in 3 bis 10 Jahren erreichen möchte. Also, das meinte ich mit.
Haben Sie gut nachgerechnet, ne?
Sind ja auch keine großen Zahlen, es sind so ganz kleine Zahlen, aber die gehen schon alle nicht auf. Und da verstehe ich die Begeisterung nicht für diesen Kurs, den. Null-Strategie der
doch, Robert doch, die haben, die wissen doch genau, was sie tun.
Ja, okay.
Ja, werden wir gleich drüber sprechen, die verfolgen den großen Nachhaltigkeitsgedanken mit dem Thema auch.
Ja. 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 Du meinst den großen Nachhaltigkeitsgedanken. Ja, schieß los.
Da sind wir noch gar nicht. Du wolltest doch noch was zur Intelligenz von Politikern sagen.
Nee, was soll ich denn da sagen? Das hat doch, ich weiß nicht, man ist ja vielleicht automatisch irgendwie rechtsradikal oder sowas, aber ich glaube, die Frau heißt Frau W., ne? Frau Weide. Zitat, ich fand das schön, das kann man so wirklich wiedergeben, den Satz, es ist wirklich dramatisch, wie doof unsere Entscheidungsträger sind. Das ist im Zusammenhang mit, dass die Bildungskatastrophe in den Parlament angekommen ist. Das hat ja auch was mit dir zu tun eigentlich. Also nicht du warst es nicht. Nein, mit deinem Thema.
Also wenn jemand gegen diese Bildungskatastrophe angekämpft hat, seit 1966, bin ich das.
Ja, ich weiß. Also aus dem Kreis
sagen. Ich habe damals schon den Sputnik-Schock, habe ich schon abgeschossen damals.
Ja.
Dann habe ich den schiefen Turm von Pisa wieder so gerade gerückt. Ich bin ja also als Actionfigur dann da so runter. Ich habe die Bildungskatastrophe bekämpft, aber man kann ja nicht überall sein.
Nee, okay, also du hast gekämpft und das ist alles gemacht, aber du hast es nicht verhindern können, dass jetzt in unserem Parlament tatsächlich, also junge Hoffnungsträger sitzen, die sind ja alle so circa 9, wenn ich mir die angucke, oder 11.
Die meisten haben schon ihr Seepferdchen und den Füllerführerschein als Qualifikation mitgebracht.
Ja, meinst Philipp Amthor, oder das Seepferdchen ist bestimmt gefälscht.
Ja. Liebe Zuschauer, liebe Zensoren, dies ist eine satirische Sendung. Natürlich hat Philipp Amthor keine Dokumente gefälscht. Und überhaupt die Unschuldsvermutung selbst für Insassen des Parlamentes gilt.
Ja, okay.
Habe ich hier noch meine
Arsch gerettet. Ja, hast du gerade noch mal zur Ecke gegrätscht. Gut, okay, dann hören wir jetzt auf. Also ich, und dann sagen wir jetzt gar nichts Böses mehr und nichts Negatives. Wir sind begeistert von unseren Repräsentanten. Ich glaube tatsächlich, dass es eine gute Repräsentation dessen ist, was sich in der Bevölkerung herumbewegt. Und ich bin auch deswegen vollständig einverstanden mit allen Umfragen. Dazu aber eine Bemerkung. Du warst insofern ungeschickt, weil du bist der klügste Mensch, den ich kenne, aber du hast diesen Plan mit der FDP, die zu übernehmen. Das ist natürlich, den hast du jetzt fast, vielleicht gibst du ein bisschen zu früh rausgelassen oder ausgeplaudert, weil. Hast du es gesehen?
Man braucht die gar nicht mehr, die FDP.
Eben, seit du das gesagt hast. Weil die uns vielleicht doch zuhören, es liegt jetzt in den Umfragen, die Union unter BlackRock Friedrich The Merz liegt bei 28 und die Partei der künftigen Kanzlerin bei 19. Also wenn man
die Sozialdemokraten, was ist
die
mit denen?
Ja, die Weiß ich nicht, ob die noch in den Charts überhaupt auftauchen.
Aber die hat doch diesen neuen Hit, wie hieß der nochmal hier? Der Scholz, genau.
Der Scholz,
der hat so ein One-Hit-Wonder, der kann nur.
Ja, nein, das haben wir ja in der Vorwahlsendung gesagt. Das ist ja die wunderbare strategische Idee von der ehemaligen Kanzlerin. Was macht die eigentlich heute gewesen?
Wie ist die nochmal?
Ich weiß nicht, aber die hatten wir ja gesagt, das ist doch clever. Dann schickt man so ein Opfer vor und hier wählt man das Opfer, das im Ahrtal lacht. Macht natürlich keiner. Und dann hast du irgendwie halt 2 Jahre dann die kleine kahle Kanzlerin, die Reden hält, wogegen ich würde eher eine Packung Fischstäbchen zuhören als dem. Und dann ist das natürlich auch erledigt, das Problem der Sozialdemokratie. Also.
Als ob es da einer äußeren Intervention bedurft hätte, um das Problem der Sozialdemokratie zu erledigen.
Gut, aber
die haben sich doch schon selbst erledigt.
Ja, aber dann sagst du zu Recht, wir unterwandern die FDP und reden alle heimlich ein und dann auf einmal, wenn du sagst, so jetzt geht's los, dann sind die eigentlich raus. Man kann die noch auf dem Kindersitz mitnehmen, wie in Schleswig-Holstein, wenn sie alle zusammen dann machen und sagen, ach, wenn einer von euch Grün, FDP nicht rein, ja, machen wir. Aber sie werden nicht mehr gebraucht.
Wie viele Mitglieder hat die CDU? Die hat ein paar mehr, ne?
Ja, will sie auch übernehmen.
Ja, wenn die Folge davon ist, dass die dann absacken in den Meinungsumfragen, dann kündige ich jetzt an, dass wir halt die CDU übernehmen. Ja, oder wir übernehmen einfach alle Parteien.
Ja, super.
Das ist überhaupt die Idee. Wir übernehmen alle Parteien und machen dann eine ganz große Koalition. Und führen die in so eine Einheitspartei zusammen.
Ja, so wie jetzt. Endlich.
Vielleicht könnte man sie so die
Fiction-Sendung.
Ja. Sozialistische Einheitspartei Deutschland dann nennen oder so.
Ja, so meinst du so mit ganz vielen Farben, so rot, schwarz, gelb, blau.
Ja, oder wenn nicht die alle zusammen, die Farben. Aber es kommt meistens braun raus.
Ja, nee, aber heute ist ja noch, wir haben ja diese Regenbogen Zentralpartei. So. Ist ja auch so.
Ah, stimmt.
Also du kannst es egal, was du eine von den Farben, die du am schönsten findest, wählst du und es kommt am Ende das gleiche
Ergebnis. Ich dachte an Pink.
Pink, gibt es schon eine pinke Partei?
Weiß ich nicht.
Nee, ne? Ja, gut. Okay, also jedenfalls FDP.
Hat sich erledigt.
Nee, leider. Da waren wir strategisch nicht so.
Und das, smart. Weil die Leute jetzt alle die CDU so toll finden oder weil sie einfach.
Ja, ich glaube, sie sind nicht so ganz glücklich mit dem Management von der kahlen Kanzlerin, aber vielleicht finden sie die auch toll. Ich weiß es nicht, aber es findet ja weiterhin.
Weil der Merz, der ist ja nach Kiew geflogen, glaube ich, oder? Hat sich da.
Ja,
fotografieren lassen.
Ja, es finden aber ja auch viele, dass jetzt, wie gesagt, Anna sollte ja auch lieber Kanzlerin sein. So finden 30%, weil sie das auch wirklich toll macht. Also, die war ja auch da.
Sie ist sogar als Freund dahin gefahren. Die ist ja mit dem Selenskyj befreundet.
Ja.
Die waren ja in dem Trampolinkurs zusammen und so.
Trampolinkurs, gab es das irgendwie beim WEF?
Ja. Das ist ja
nur eine Kletterwand.
Die waren in der Trampolinklasse bei mir. Klausis Springmäuse hieß das.
Ja. Und Trudeau war bestimmt immer als erster oben an der Kletterwand und hat dann Macron runtergetreten. Ja, okay,
gut. Ja, deshalb hat, ja.
Aber da bist du eigentlich schon, also ich weiß nicht, wie wir dahin kommen, aber du wolltest ja über die Nachhaltigkeitsziele sprechen und dann
sind die Sustainable Development Goals.
Ja, endlich mal was Positives, weil das ist doch, muss doch auch sein.
Das heißt, ja, ich bin darauf hingewiesen worden von jemandem, dass die Politiker jetzt auch alle so einen Button tragen und nennt man das Button einfach mal so einen Ansteckknopf mit so einem Farbring. Und die Frage war, handelt es sich dabei um irgendwie ein Bekenntnis zum Great Reset? Spricht dort die Trampolinklasse, das World Economic Forum? Nein, es sind die Sustainable Development SDGs, die Sustainable Development Goals, die nachhaltige Entwicklungsziele, die die UN sich ausgedacht hat für die Welt. Und ich mache ja mal so eine Evaluation. Ne? Ich habe die mal jetzt hier alle mir rauskopiert. Das ist, damit man die auch besser versteht, haben die so Bilder. Das ist jetzt nicht so eine sprachlich herausfordernde Art Darstellung, so in Text, sondern in Bildern. Ich lese die mal vor und wir gucken mal, ob es stimmt.
Sag mir mal ganz kurz, was die Nummer 17 ist. Ich habe das nicht ganz. Es sieht so ein bisschen nach
atomaren Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.
Ach so, das sieht aus wie so ein Nukleus, der explodiert. Aber gut, das. Ja, okay. Ja.
Also gucken wir mal. Erstes Thema: keine Armut. Was ist damit gemeint?
Sehr gut. Und da richtig schreibe ich.
Umverteilung. Ja? Also das Ziel der Umverteilung von den vielen, die Armen werden ja entlastet jetzt von den Kosten ihrer eigenen Armut. Ja? Mhm.
Und von ihrem restlichen Besitz.
Genau, ja. Und ja, das ist auch ein neuer Begriff von Wohlstand, der da formuliert werden soll. Wir sollen eben nicht mehr unseren Besitz als Wohlstand erleben, sondern zum Beispiel saubere Luft.
Ja.
Kannst du sagen, okay, ich meine, dadurch, dass jetzt es kein Gas, keine Industrie, keine Landwirtschaft mehr gibt, habe ich nichts zu essen, nichts zu heizen, komme nicht mehr vom Fleck und kein Haus mehr, bin von meinem Besitz entlastet, aber habe saubere Luft. Erstes Ziel erfüllt und wodurch, und man muss auch mal gucken, mit welchen subtilen Mitteln das erreicht wird, indem es sich Menschen bereit erklärt haben, die Last des Wohlstands auf ihre wenigen Schultern zu nehmen und da sozusagen aus der Masse herausnehmen. Also was Jesus mit den Sünden getan hat, tun sehr wenige Menschen mit dem Geld.
Ja, also das ist ein echtes Opfer
zu besitzen. Das ist ein echtes Opfer. Ja. Zweites Thema, kein Hunger. Was ist damit gemeint? Ja, Entflechtung der Nahrungsketten und Lebensmittelketten. Mhm. Ja, das ist ja auch zweites Ziel. Kein Hunger, wir waren dem nie so nah.
Kein Hunger heißt was? Also es gibt dieses
Kein Hunger heißt, dass die Landwirtschaft reduziert wird und dass du immer weniger Lebensmittel und so weiter auf der Welt zur Verfügung hast. Das heißt kein Hunger.
Das heißt kein Hunger, Moment mal. Also ich kenne dieses Graffiti aus Brasilien, glaube ich, irgendwie. Bekämpft den Hunger, esst eure Armen.
Genau.
Ja, okay. Also wir verstehe. Auch gut, kein Hunger.
Ist auch, also ich glaube, sind sie so kurz davor, das Thema zu erreichen. Also es sieht im Moment ja so aus, als wäre es das Gegenteil, aber man muss es ein bisschen dialektisch auch verstehen.
Ja, du machst das eigentlich richtig, dass du wirklich auch für mich und alle, die uns zuhören, in zwei Wörtern weniger Hunger oder kein Hunger mehr, zwei, drei Wörter. Das muss ja eigentlich reichen.
Das ja, ist dann und ich sage dann aber, was gemeint ist.
Ja, das machst du sehr
nämlich
gut.
Also weniger Lebensmittel.
Ja, okay.
Das macht das. Das ist ja auch ein Mittel zur Inflationsbekämpfung, dass es einfach weniger Sachen gibt, die man kaufen kann. Mhm. Dann können die Leute sich das auch leisten. Also wo es kein Öl mehr gibt, habe ich auch keine Kosten für Öl. Das ist, und dadurch wird auch der Hunger dann gesenkt. Das dritte Ziel ist Gesundheit und Wohlergehen. Ich meine, da müssen wir sagen, die letzten zwei Jahre waren ja im Grunde sehr unter dem Zeichen dieses Ziels. Das heißt, damit ist gemeint Biosicherheitspolitik und Impfexpansion. Und auch wiederum verknüpft mit dem ersten Thema Überwindung der Armut von Impfstoffherstellern.
Ganz wichtiger Punkt. Weil, wissen wir ja, damit verdient man keinen Cent. Wir erinnern uns. Also das muss sich ja ändern in Zukunft.
Genau.
Dass sie wirklich auch.
Gesundheit und Wohlergehen ist ein großes Development Goal. Und die letzten zwei Jahre, wir sprachen davon, also nie waren wir so gesund, aufgrund der wunderbaren Unterstützung. Das vierte Ziel ist hochwertige Bildung. Auch daran wird ja gearbeitet, also das habe ich ja wiederum sehr gut verfolgt, seit ungefähr 20 Jahren wird ja die Bildungstradition Deutschlands von ihrem Gerümpel befreit und auch so altmodische Gedanken wie Mündigkeit und diese ganzen Sachen, die der hochwertigen Bildung im Wege stehen, wurden ja entsorgt.
Ja.
Und wie du gerade auch schon gesagt hast, sehen wir die ersten Erfolge in unseren Parlamenten. Mhm. Füllerführerschein für alle.
Ja,
nächster Punkt.
Nachgeschmissen. Ja.
Aber ja, natürlich. Das
ist am einfachsten.
Also wenn man natürlich bei der Geburt, Doktortitel. Ja, hoch.
Findest du? Ja, finde ich gut. Ich finde, das ist in der Abkürzung immer am schönsten.
Ja. Dann hätte ich in den fünften Punkt Geschlechtergleichheit. Ist auch ein
Das haben wir ja schon.
Ja. Nur manche Geschlechter sind halt gleicher als andere.
Ja, du hast recht. Es gibt sicherlich noch Regionen, in denen es tatsächlich dann eben nur zwei Geschlechter gibt und nicht noch viel mehr. Und die alle dann gleichwertig sind, oder?
Das ist das nicht Ziel. Gleichwertig gleich.
Achso, ja, ich wollte das. Ja,
das gut, ist, du hast das recht. Das ist was anderes. Du hättest das jetzt als politische Perspektive formuliert, der ich ja auch was abgewinnen kann, dass es keinen Unterschied machen darf, was zwischen den Beinen baumelt, wenn man zur Wahl geht oder was sonst. Das finde ich, aber es geht ja es geht um Gleichheit, dass es das Gleiche ist. So. Könnte man auch.
Denken. Ja.
Bitte?
Ja, doch, mal weiter. Ja.
Nein. Könnte man auch als Programm der Zerschlagung von Familien und privaten Lebensformen durch Politisierung von Genitalien verstehen, aber das wären möglicherweise nur böse Menschen, die das so sehen sollten.
Siehst du, das meinte ich gerade. Also, wenn sowas solltest du ja nicht machen, das sind ja genau diese Dinge, wenn man dann so einsteigt und da irgendwie vielleicht hinein interpretiert, wenn man sagt, die meisten Menschen sind froh über die Überschrift Geschlechtergleichheit.
Ja.
Also wenn wir nicht, also das
heißt schon wieder Gequengel. Ich habe da schon wieder zu viel drüber nachgedacht.
Ich hatte auch den Eindruck, weil ich da mal reingeguckt habe, ja, wenn man dann einen Millimeter unter dieses Schlagwort bohrt, dann wird es sehr schnell sehr eklig und deswegen sollte man lieber nur diesen kleinen, machen wir weiter, das ist dieser bunte Kreis, den wir alle
toll finden. Das ist dieser Kreis, die haben alle so Farben und dann formt sich das so zusammen und man kann das so als etwa, wenn man Svenja Schulze ist, so ein bisschen an sein Revier heften. Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtung, das heißt Klos in der Wüste, würde ich unterschreiben. Und sauberes Wasser kriege ich natürlich dann, wenn ich es privatisiere, oder?
Ja, das ist das blaue Gold, ja, das ist ganz wichtig. Gold. Ja, nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen nicht erklären, dass man damit dann wieder Geld verdient. Also, okay.
Siebter Punkt ist, und das finde ich, und da bin ich ganz, das ist mein Ding, bezahlbare und saubere Energie.
Was ist denn daran lustig?
Müssen wir das kommentieren?
Nee, das ist das Ziel bis 2030. Das ist alle.
Ja, die haben wir noch ein paar Jahre, ne?
Alle bezahlbare.
Bezahlbare und saubere Energie.
Das ist nur so eine Delle.
Kleine
Delle. Das ist alles gut auf dem Weg.
Und je teurer sie ist, und das ist ja der Punkt, umso sauberer ist es ja für den Planeten.
Ja, also das
ist. Dass die gar nicht merken, dass sich das widerspricht, ne? Dann haben wir hier menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum.
Mhm. Ja, also beides zusammen?
Beides zusammen. Industrie, Innovation und Infrastruktur haben wir ja auch jetzt gerade. Abwicklung der Industrie, Deindustrialisierung der westlichen Welt, weniger Ungleichheiten. Das ist, glaube ich, so eine mathematische. Ich glaube, die verbieten einfach das Ungleichheitszeichen. Mhm. Nachhaltige Städte und Gemeinden bedeutet, glaube ich, dass man das Leben auf dem Land verunmöglicht. Mhm. Ich mache mal größere. Ach, guck mal, Klimaschutz.
Ja, fast unter die Räder oder die Liquid-Gas-Tanker gekommen, ja. Wie machen wir denn das? Genau. Jetzt, so, da wir jetzt ja irgendwie. Ja, Klimaschutz? Achso, gibt es keine größere Erklärung.
Nee, wir reflektieren das jetzt nicht. Was ich nicht wusste, war Punkt 14, Leben unter Wasser. Ob die dieses Experiment im Ahrtal damit meinten, oder ich weiß nicht, ob das ein Teil dieser Nachhaltigkeitsziele war.
Ja.
Komisch, ne? Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Mhm. Das bedeutet Krieg, mehr Ungerechtigkeit und autoritärer Staat.
Ja, oder Weltregierung.
Gleich. Oder Weltregierung. Ja. Und dann werden Partnerschaften geschlossen, um diese Ziele zu erreichen.
Oh,
die werden also nicht
Privatunternehmen
so. Privatunternehmen, Kräfte der Zivilgesellschaft. Und dann ist alles super.
Mhm.
Und dann können wir auch diese lästige Demokratie, von der du ja ohnehin nicht viel hältst, auch abschaffen, weil die Ziele sind ja global festgelegt durch die UN und die Staaten sind ja dann Umsetzungsorte dieser Ziele. Und die Demokratie ist diesen Zielen dann nachgeordnet.
Genau, das ist ja, wenn ich das ergänzen darf, ist ja, wie wir beide wissen, mit dem, die WHO entscheidet dann ja über die Köpfe der Parlamentarier hinweg, welcher Impfstoff jetzt in wen reingespritzt wird. Aber wir müssen in dem Zusammenhang ja auch zumindest.
Das ist der Punkt 3, Gesundheit und
Wohlergehen. Ja, ich weiß, aber auch mal erwähnen, das ist ja letzte Woche dann auch ein bisschen untergegangen bei den meisten, dass die UN, also mit ihren Nachhaltigkeitszielen 2030, ist, glaube ich, steht da drauf, auf dieser Agenda.
Agenda 2030.
Hat ja ihre Partnerschaft mit einem mächtigen anderen Gutmenschenverein auch angekündigt letzte Woche.
Mit dem Vatikan?
Guterres. Nein, mit dem World Economic Forum. Also offiziell geht jetzt Klaus mit der UN zusammen und zwar ausdrücklich mit dem Ziel, das Erreichen dieser Ziele zu beschleunigen. Nun darf man nicht vergessen, also Klaus Schwab und das World Economic Forum übernehmen jetzt sozusagen dann auch bei der UN die Kontrolle, damit diese Nachhaltigkeitsziele erreicht werden.
Gott sei Dank.
Hat keiner so richtig mitbekommen. Also, das interessiert keinen, ich weiß es nicht. Aber das ist
ja eine Institution, die wir auch gewählt haben, das weißt du noch.
Ja, ich
weiß. Damals ja die Wahl, wer soll die Weltregierung denn
FDP oder WEF
unterstützen?
Und, was haben wir
die
gemacht?
FDP, der Disney-Konzern.
Ja, wir dachten, das, weißt du, was sie
oder
dachten?
Das World Economic Forum.
Das ist so das mit diesem Panda. Das WEF. Das wäre wir.
Ja, ich habe gedacht, sind die das nicht mit dem Panda?
Weltwirtschaftsforum, WWF. So heißen die.
Genau. Ach Mist.
Ja.
Habe ich mich verwählt.
Ja,
Schütte. Aber du weißt noch, da war eine große öffentliche Diskussion damals um das Thema, ne?
Ja. Was? Ob wer das WEF oder die FDP
wählt? Wer von den dreien, Disney, die FDP oder
Ja.
Das World Economic Forum wäre dann
die Hebel. Na gut, das haben wir ja demokratisch entschieden und jetzt macht ein UN und World Economic Forum das. Das ist doch mal schön.
Und die WHO?
Na, die WHO ist ja nur zuständig, dass irgendwie nicht irgendwelche versehentlichen Seepferdchen-Politiker dann doch mal sagen, das finde ich jetzt aber nicht gut, dass wir hier alle dauerimpfen mit einem neuen Impfstoff gegen eine Krankheit, die es nicht gibt. Deswegen übernimmt ja die WHO die Kontrolle. Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen.
Also ich weiß, ist das schon über die Bühne oder müssen Sie noch das Gequengel der Weltbevölkerung
warten? Pro forma darf man ja, glaube ich, noch einmal Einspruch einlegen, so Ende Mai und dann, aber es wird sich alles. Wir werden das immer mit einem Halbsatz begleiten, man weiß ja, einen halben Tag hat man Zeit, 12 Zeilen Text zu schicken, wenn man durch den Gang mit der kaputten Lampe kommt und an dem Tiger vorbei, dann kann man es auch absenden. Das ist ganz spannend, ja. Gut, das ist ja alles schön positiv. Endlich haben wir mal eine positive Sendung.
Eben. Ich hätte das auch gerne in bunt gezeigt, aber ich habe keine farbige Tinte mehr in meinem
Programm. Darf ich auch was Positives machen?
Gerne.
Herrlich, weil das habe ich noch auf meinem Zettel. Ganz, ganz positiv. Na, Bill Gates hat Corona.
Und was soll daran jetzt positiv sein? Nein, der arme Mensch, ich hoffe, er hat keinen schweren Verlauf.
Nein, das, ja, wir wünschen nur das Beste, jedenfalls uns. Nee, aber ich habe wirklich, also es passt ja, ne? Also es ist ja schön, dass er ist ja nur mild erkrankt, also du kannst beruhigt sein, weil er vierfach geimpft ist, sonst wäre es ja schlimm. Das kommt jetzt rein zufällig in dem Moment, in dem sein Buch erschienen ist, wie man die Pandemien endgültig besiegt, aber deswegen kommt eine Woche später die Meldung, er hat es ja auch, aber ihm geht's gut. So, ich habe dann nur gedacht.
Ich bin ja manchmal auch so jemand, der nicht alles glaubt, was in den Medien so berichtet wird. Ne?
Du glaubst nicht, dass es ihm gut geht?
Ich glaube nicht, dass er geimpft ist.
Ach so, das ist ja mal eine Verschwörungstheorie. Jetzt sehe ich aber hier gewaschen. Aber zwei Dinge, du weißt, wie groß meine Bewunderung für Bill ist. Und da werde ich ja immer auch die Randaspekte, will ich nur als Stichwort. Ich verlinke das auch gern. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Malaria-Forschung, also das Besiegen der Malaria, wieder einen Schritt nach vorn gemacht hat. Wir erinnern daran, also Bill, eine von Bills Firmen, die Oxitec heißt die in England, in dieser Malaria-Bekämpfungsallianz, hat jetzt das geschafft, dass die meinen ersten Feldversuch, dass die genetisch modifizierten Moskitos oder Mücken, die sie hier herstellen, um ganze Populationen auszurotten.
Moment, um wen auszurotten?
Populationen, aber von Moskitos, also in dem Fall einfach Malaria-Mücken. Dazu muss man natürlich, also man manipuliert diese Tiere dann einfach genetisch und mischt sie dann unter die normalen, dann paaren sich die Tiere und es ist gelungen, dass die gesamten, alle weiblichen Moskitokinder sofort sterben. Das heißt, da nur die Weibchen stechen, wird die Malaria nicht mehr übertragen. Das Ausrotten
und der Weibchen. Und die Jungs gehen auf den Christopher Street Day.
Ja, genau. Es ist aber also einschränkend, muss man sagen, das hält leider nur 3-4 Monate, weil doch ein paar entkommen und sich dann Mücken haben auch so eine Eigenart, sich irgendwie doch relativ stark zu vermehren. Man ist da aber dran. Also die Idee ist weiterhin, wenn man die Weibchen ausrottet, dann reduziert man natürlich ganze Populationen von Mücken.
Fällt das unter das Nachhaltigkeitsziel der Geschlechtergleichheit?
Ich weiß nicht, worunter das fällt. Das ist Gain-of-Function-Forschung, glaube ich. Und das Zweite ist,
dass... Was heißt Gain-of-Function? Das habe ich nie verstanden.
Manipuliert so im Genom rum und verändert damit dann Viren und Organismen und alles so richtig, dass es dann ganz anders wird. Das machen wir mal ganz ausführlich. Da fragen wir mal Tony Fauci dazu, was er das irgendwie uns dazu zu sagen hat. Laden wir mal ein. Schönes Buch übrigens von Kennedy, diese 700 Seiten Anklageschrift. Großartig. Kann ich nur empfehlen.
Hast du gelesen?
Ich bin immer noch nicht ganz durch, aber ich habe zur Kenntnis genommen, weil du vorhin auch von den Nachhaltigkeitszielen sprachst, also seit Fauci im Amt ist, ist es mit der Gesundheit derartig abwärts gegangen in den USA. Das ist schon beeindruckend, wie er jetzt das vorbereitet hat, dass es nur wieder aufwärts gehen kann, weil viel weiter runter geht es nicht. Die zweite Meldung, auch das, also eine von die, ich glaube, sie heißt Breakthrough Energy, das ist wieder eine von den Firmen, die die Gates-Stiftung unterstützt hat, zusammen mit Branson, du erinnerst, also Richard Branson ist auch so ein Philanthrop, das ist dieser Virgin-Milliardär, dann, der sich immer Wettrennen mit Jeff Bezos ins Weltall gönnt. Und Jeff ist auch dabei. Und diese Bill, Jeff und Richard haben letztes Jahr angefangen, die Firma Biomilk mit Q zu unterstützen. Mhm. Die Firma Biomilk hat letzte Woche den ersten großen Erfolg jetzt ihrer Versuche gemeldet. Sie haben es jetzt geschafft, Muttermilch genetisch herzustellen. Also so, dass man, sie sagen zwar selbst, sie sind noch im ersten Trimester ihrer, also sie brauchen noch ein bisschen, um das wirklich auch stabil hinzubekommen, aber das Ziel von Biomilk, Jeff, Bill, Richard, ist halt einfach, dass man den Muttermilchmarkt weltweit komplett übernimmt und synthetisiert.
Ja, was für eine Idee.
Ne? Toll.
Das war ja eine ungehobene Ressource bisher. Ich meine, die gab es ja, die hat ja...
Ich kann dir sagen, dazu, dann, ich mache das noch ganz kurz, weil Rutger Breckmann hat, der Autor von unter anderem, jetzt habe ich den Titel vergessen, aber im Grunde gut, heißt es auf Deutsch, nee, diesmal auf Englisch. Also es ist ein schönes Buch geschrieben über das Wesen des Menschen. Mhm. Breckmann hatte vorher geschrieben, ein Buch über Utopien. Utopien für Realisten. Und da hatte darin eine Zahl, die ich beeindruckend fand, denn man braucht ja immer fürs Bruttoinlandsprodukt braucht man ja Dinge, die man mit Geld bezahlen kann und bewegt, weil sonst haben wir kein Wachstum. Das ist eine einfache Weisheit und das muss natürlich irgendwie immer alles was kosten. Und Dinge, die nichts kosten, werden nicht erfasst bei unserem Wirtschaftswachstum, das ist schlecht.
Stimmt, Muttermilch wurde ja bisher überhaupt
nicht. Richtig, und da hat Breckmann darauf hingewiesen und gesagt, der Punkt ist, dass allein in den USA der nicht erfasste fürs Bruttoinlandsprodukt so wichtige Faktor Muttermilch 110 Milliarden im Jahr bedeutet. Das heißt 110 Milliarden ungehobenes Potenzial für das Bruttoinlandsprodukt. Ich hatte damals vorgeschlagen, dann doch den Neuankömmlingen direkt nach Verlassen der warmen Gegend eine Kreditkarte in die Hand zu drücken. Natürlich mit bedingungslos irgendwie vorhandenem Grundeinkommen und dann so ein Kartenlesegerät zwischen den Brüsten noch zu montieren, dass sie das Ding einfach durchziehen können. Weil dann hast du natürlich genau dieses Potenzial sofort in der Bruttoinlandsproduktzahl.
Ja.
Aber ohne Scherz, ich finde das...
Faszinierend. Finde ich jetzt praktikabler eigentlich, wenn man den jungen Leuten so einen Chip implantieren würde und das Lesegerät ein bisschen kontaktloser machen würde.
Ja, das stimmt, du hast recht. Das ist ein bisschen, also zwei Chips, ne? Wenn man einen in das Neugeborene, einen in die Quelle.
Ja.
Und schon hat man bei Kontakt einen Mittelfluss und nicht nur Laktat, sondern auch Geld.
Super. Ja, ich meine, da könnte man sich ja dann auch so Enhancer-Substanzen vorstellen, dass man also dann auch sagt, okay, wenn du kannst auch so ein Premium, du kannst eine Flatrate nehmen oder auch so Premium-Zusatzleistungen machen, ne, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt auch hier mit Impfung drin oder so.
Ja, das kostet dann gar nichts, oder?
Nee, das kostet dann noch mehr. Ja, nee, finde ich großartig, weil es ist ja ist ein toll, aber warum machen die das? Also was soll das Ganze mit der künstlichen Muttermilch? Ist das irgendwie fällt das unter das Ziel kein Hunger oder Geschlechtergleichheit? Weil was ist mit der Vatermilch? Oder soll das dann ermöglichen, dass man auch als Mann
stillen kann?
Ja.
Du, ich habe ehrlich gesagt, ich finde das insofern, ich finde es aus vielen, vielen Gründen gruselig und du vielleicht auch, weiß ich nicht, wenn wir mal ganz kurz zwei Sekunden nicht ironisch sind. Also ich finde die Vorstellung, natürlich werden sie dann behaupten, naja, es gibt ja dann irgendwie Frauen, die dann nicht stillen können, deswegen stellen wir mal lieber Muttermilch für die ganze Welt her. Da würde ich sagen, das reicht ja dann die Firma Nestlé zu fragen, ob man da nicht auch vielleicht irgendwas hat, was es notfalls tut. Ohne die Diskussion das auch mal zu wollen. Aber wenn man sagt, wir stellen jetzt genetisch modifizierte Muttermilch her, da hängen ja noch ein paar andere Dinge dran. Also es ist ja das ist immer so in diesem Gesamtzusammenhang, den wir manchmal auch berühren, ein etwas größeres Problem, dass die Technokraten meinen, man könnte jetzt wirklich in jedem Bereich hingehen und jedes Problem, wie Bill ja auch, also einfach ohne irgendwelche größeren Zusammenhänge zu sehen, so lösen. Also machen wir jetzt einfach das künstlich. 0 oder 1. Also wir machen das schnell. Das ist,
und schließen das natürlich damit für den Markt, machen es kontrollierbar, ja, und entkoppeln es den unmittelbaren menschlichen Beziehungen. Denn ich glaube, das mit dem Stillen hat ja noch ein bisschen eine tiefere Bedeutung als bloß die Zuführung von Kalorien. Mhm. Also erstmal gesundheitlich, ich bin ja Hebammenflüsterer, ich weiß nicht, ob du das weißt. Nee. Da gibt es einen Dialog. Also das heißt, die Muttermilch, die stimmt sich ab auf die Bedürfnisse des Kindes, also sowohl auf das Alter, ne, fängt ja erstmal an mit dem Kolostrum, dann geht es weiter, dann gibt es auch offensichtlich eine Kommunikation mit dem Immunsystem des Kindes und der Mutter auf dem Wege. Das ist so viel, was man nicht versteht. Und das ist das Typische eben, man schafft ein Funktionsäquivalent, das man dann technisch herstellt und blendet damit die ganze Reichhaltigkeit aus, weil man natürlich nur immer durch die Perspektive seiner eigenen Nutzbarkeit auf das Ganze geguckt hat und dabei die Weisheit der Natur, wenn ich das mal so nennen darf, im Grunde mit Füßen tritt und letztendlich dann den Menschen damit in den Bereich der Attrappen sozusagen herabwürdigt. Also ich finde es grauselig.
Ja, aber das ist ja nur, deswegen ist es ein schönes Beispiel für das, was du beschreibst, dieses Phänomen, dass man eigentlich, also bei der Muttermilch finde ich es auf die Spitze getrieben, weil das ist ein so elementarer Prozess, auch wenn du als Hebammenflüsterer noch mehr weißt als wir. Aber grundsätzlich, dass man es so auf diese technokratische Lösung runterbricht. Ich hatte dir gesagt, ich lese gerade mit großer Freude Herrn Scheidler, das schöne Buch Der Stoff, aus dem wir sind. Das ist auch da. Was du gerade gesagt hast, das hat ja nicht nur... Also die Kommunikation, es hat auch was mit der Beziehung, also das Stillen.
Und da wollte ich jetzt hin.
Genau, dass wir sind, in den Augen der Technokraten sind wir in diesem kartesianischen Denken, wir sind im letzten Schritt gebracht, sind wir ja nur, man stößt irgendwas an, du kennst das, also man stößt irgendwas an, dann rollt das durch die Gegend, das hat dann mechanische Folgen. So, das heißt, was wir aber eigentlich seit 100 Jahren wissen, ist, dass das nicht stimmt. Also, dass wir nicht einfach nur angestoßene Steine sind,
sondern
dass
wir... Das wissen wir seit 2500
Jahren. Ja, okay, aber sogar die Naturwissenschaft inklusive, also hat die Naturwissenschaft selbst hat seit wenigstens 100 Jahren widerlegt, dass die Newtons und Einsteins und Hawkings irgendwie auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, wir sind nicht nur angestoßene Steine, wir sind Energie und wir sind Beziehung. Da entstehen Dinge und Verbindungen, die wir nicht erfassen. Das ist das, was ich wirklich in ganz, ganz kurzer Form nur sagen will. Und es könnte falsch sein, das zu reduzieren auf, wir können ja unsere Muttermilch klonen und dann kann das Kind ja auch 200 Kilometer weiter aus einer anderen Mutter.
Aus der Robomama.
Ja.
Oder es kann im Internet gestillt werden. Das ist ja auch so eine Idee. Dann kann die Mutter so...
Ja, oder? Kann man auch machen. Man kann das auch alles einfach nur virtuell machen. Ja.
Ja. Die Metaverse-Mutter von Apple.
Lass uns einfach so Metaverse-Mutter machen. Irgendwie so wie früher diese Hunde auf dem Nintendo. Wie ist das? Irgendwie, ja, dass wir auch gar keine Kinder mehr herstellen. Besser ist.
Ich will nochmal die Rolle der Mutterbrust ein bisschen glorifizieren. Ja,
oh mein Gott.
Ja, okay. Ist auf dieser Beziehungsebene nochmal. Das ist ja wirklich das Eintreten genau in die tiefe menschliche Bezogenheit. Dieses alles wahre Leben ist Begegnung und am Du werde ich erst zum Ich, Martin Buber. Mhm. Und bei Pestalozzi gibt es einen schönen Satz, dass dieses Gefühl und des Ausgesetztseins, das das Kind ja erleben muss, nachdem es von der Mutter getrennt wird und in der Welt eigentlich verloren ist und dort aus eigener Kraft überhaupt nicht in der Lage ist, seine Kreditkarte durch den Leser zu ziehen, sondern einfach darauf angewiesen ist, dass es eine Gabe erfährt, eine Zuwendung der Liebe, eine Lebensspende gewissermaßen. Und das ist die Basis für ein ganz fundamentales Konzept bei Pestalozzi, nämlich für den des Dankes. Mhm. Wir verdanken unser Leben einem anderen. Und das wird wahrscheinlich jetzt abgekoppelt von dem Mitmenschen und wird angekoppelt an die Maschine. Mhm. Na, dass die Maschinenkinder werden dann entstehen, die diese synthetische Milch irgendwie von Roboterdamen bekommen.
Und du meinst, die danken dann der Maschine? Und
die danken dann der Maschine.
Machen das wie bei Konrad Lorenz, die kleinen Graugänschen und folgen dann der Maschine und kriegen auch so einen eckigen Kopf, oder?
Ja, ja. Nee, es ist nicht ganz ernst, aber ich wollte einfach mal sagen, dass das natürlich auch ein Moment von Menschwerdung ist. Dieses.
Ja, aber das scheint...
Ja, aber was ich toll finde, dass diese drei Menschen, um das auch nochmal nachzuvollziehen, dass die sich den Kopf über sowas zerbrechen, ist doch verrückt, oder?
Mhm. Ja, die meinen es gut mit uns. Aber das, was du gerade sagst, die Idee der Menschwerdung, das schließt noch einmal kurz den Halbkreis, den wir gemacht haben, zu Klaus und zur
Wo ist der Zusammenhang von Mensch UN und Klaus?
Klaus hat in seinem Buch, das kennst du, ne, was er vor dem Great Reset hat, er ja schon die vierte industrielle Revolution beschrieben. Und wenn man jetzt, Julia Weiß hat für Multipolar einen schönen Text geschrieben über die Abschaffung der Seele. Auch den verlinken wir gern mal, weil da eben auch Clausens Zitate aus seiner vierten industriellen Revolution, das bedeutet ja nichts anderes, als dass die Menschheit transformiert sind seine Worte, das ist sein Ziel, jetzt mit der UN. Also Zitat, unsere menschliche Identität wird sich grundlegend verändern. Es wird sich verändern, was bedeutet, ein Mensch zu sein. Das ist die vierte industrielle Revolution. Das heißt, worauf wir beide immer noch so altmodisch hinweisen oder was wir auch gerne in unserer alten weißen Männerart irgendwie, ich finde uns ja auch schrecklich.
Komm, steck dir nochmal eine Zigarette an hier.
Noch eine?
Ja, bitte.
Um das mal zu feiern hier.
Komm.
Um das zu beschleunigen, ja. Sofort.
Um zu zeigen, wie sehr wir dafür stehen. Aber das darf alles nicht mehr sein, ne?
Nein, aber das verändert, wer wir sind. Okay, Sie meinen es natürlich gut mit uns und wollen es ins Positive. Immer, was wir hier die ganze Zeit so berühren, der Elefant im Raum, was sie vorhaben, ist, die Menschlichkeit zu beerdigen. Und alles berechenbar zu machen, das Menschliche ist ja gerade unberechenbar. Das entfällt. So, jetzt haben wir, wenn wir über Kinder reden, was haben wir erlebt in den letzten 2 Jahren? Kinder hinter Masken, was haben wir da gemacht? Alles grauenhaft. Wir züchten irgendwie Psychopathen, die nicht mal sehen können, wie der andere fühlt, weil sie keine Gesichter mehr kennen. Das heißt, wir sind hier auf einem Weg weg vom Menschlichen. Das ist dann offensichtlich so, ja, Natur gegeben, das muss so sein. Nach den Ideen von Klausi und seinen Freunden.
Für mich ist es ja nichts Neues. Ich kenne ja den ganzen Kram schon, weil ich mich ja mit der Reformpädagogik beschäftigt habe. Habe ich das schon mal hier in der Sendung erzählt?
L.K.,
das Jahrhundert des Kindes. Ein großartiges Buch, was heute an Universitäten zum Teil noch gelesen wird und auf das man sich gerne bezieht. Und sie beginnt mit einer großen Kultur- und Gesellschaftskritik und sagt, dass die Welt sehr stark geprägt ist von 3 großen Problemen, nämlich Gier, zweitens Krieg und drittens Fortpflanzung. Da fragt man sich, was ist an Fortpflanzung schlimm? Das macht doch eigentlich Spaß. Also Krieg und Gier finden wir schlecht. Fortpflanzung führt natürlich dazu zu Überpopulation. Und die wiederum führt zu Gier und Krieg. Und insofern ist die auch schlimm. Und in diesem Buch, was eigentlich eine pädagogische Grundlegung für viele reformpädagogischen Autoren waren, wird eigentlich die Ursuppe des 20. Jahrhunderts angerührt, nämlich auf dem Wege der Idee der Lösung dieser großen Weltkonflikte. Das ist fast strukturanalog zu dem, was wir bei den Governance-Zielen hier genannt haben. Dieses Buch, um das nochmal zu erwähnen, ist nicht irgendeins, sondern das ist weltweit in alle Sprachen übersetzt worden und wurde von vielen Leuten rezipiert, unter anderem auch von visionären österreichischen Nachwuchspolitikern, die im Bereich der Kunst nicht reüssieren konnten und deshalb sich in der Rolle des Grüfers erprobt haben. Dieses Buch jedenfalls war gut, oder?
Der war
herrlich. Ich hätte jetzt auch Hitler sagen können.
Nein, aber verdammt. Das müssen wir rausbieten. Das wäre was für so ein Laufband unten, wer es zuerst anruft.
Jedenfalls, also das ist also wirklich ein Buch, was eine große, breite Wirkung hatte und die Problemanalyse würden alle zustimmen. Also es ist kein Platz mehr für die Kinder auf der Welt. Das Buch ist gewidmet allen Menschen, die den neuen Menschen züchten wollen. Also die Eltern sollen den neuen Menschen züchten. Mhm. Und wenn man jetzt nach Erklärungen sucht, woran liegt denn das, dass der Mensch nicht besser wird? Ja, alle Probleme liegen an der Natur des Menschen. Und da gibt es 2 Erklärungsansätze, die sie beide ablehnen. Das erste ist der Gedanke, dass der Mensch einfach schlecht ist und es immer bleibt. Mhm. Und der zweite ist, dass die Welt besser werden könnte, indem das Christentum, das war damals noch ein Bezugspunkt, kennt ja heute kaum noch jemand, wenn das Christentum den Menschen veredelt und zu einem besseren Menschen macht. Beides ist für sie kein gangbarer Weg. Im Gegenteil, das Christentum muss sogar bekämpft werden, weil es eigentlich der Idee des neuen Menschen im Wege steht. Warum ist das Christentum so hinderlich? Weil es zum Beispiel sowas wie Lebensschutz, die Kopplung von Liebe und Fortpflanzung, die Treue der Ehe und so weiter, all sowas fordert. Und was sie dann möchte, ist eigentlich, dass wir an die Stelle des Christentums das setzen, was sie die Heiligkeit der Generation nennt. klingt erstmal toll, meint aber, dass alle Gesellschaftsvollzüge sich der Hervorbringung, Aufzucht und Pflege und Erziehung von Kindern widmen sollen, damit der neue Mensch entsteht. Und das kann am besten dann entstehen, wenn man die wissenschaftlichen Kenntnisse der Zeit berücksichtigt. Denn die Evolutionsbiologie hatte ja festgestellt, dass der Mensch nicht fertig ist, sondern in einem Entwicklungsprozess ist. Und diese Entwicklung, die kann man ja jetzt auch ein bisschen begünstigen. Sie schlägt zum Beispiel vor, dass das, was bei den Tieren hier sehr erfolgreich läuft, nämlich das Züchten, eben nicht nur auf dem Bereich des Tierischen aussieht, sondern auch auf den Menschen. Und da ist natürlich Christentum ein bisschen schwierig, weil die ja immer noch denken, ja, vielleicht sollte da sowas wie Liebe und Ehe eine Rolle spielen, wenn man Kinder kriegt und die sagen, nee, wir machen das einfach mit einem Zuchtwahlprinzip. Dann schlägt sie vor, dass man auch nicht so ganz geeignetes Leben an der Fortpflanzung hindert. Das ist ja sozusagen die Rückseite des Züchtens, ist dann der Ausschluss vom Fortpflanzungsspiel von Armen, Kranken und sonstigen missliebigen Menschen, also man könnte das Eugenik nennen, und das nicht ganz so erfolgreiche Leben, wo der alte Mensch noch zu sichtbar ist, das kann man auch auf dem Wege der Euthanasie mit den Mitteln der Barmherzigkeit von seinem eigenen Leid befreien.
Also mal ganz kurz, es handelt sich nicht um eine Leseempfehlung.
Es handelt sich nicht um eine Leseempfehlung, sondern es handelt sich um ein ganz fürchterliches Buch, das aber den intellektuellen Mainstream des frühen 20. Jahrhunderts geprägt hat und darin den Menschen zum Projekt formuliert hat und ihn damit genau diesem menschlichen zufälligen Element, also noch herrscht der Zufall in seiner schönen oder hässlichen Gestalt bei der Auswahl der Geschlechtspartner, das muss alles besser werden, steht da drin. Mhm. Und das Christentum muss bekämpfend überwunden werden, weil es ja genau ein Hemmnis bildet bei der technokratischen Optimierung des Menschen. Also auch da sind sozusagen der Samen des Transhumanismus oder die Zucht des Übermenschen ist da längst schon angelegt. Mhm. Und das führt dann dazu, dass auch Menschen, die vielleicht mit dem Christentum nicht so viel anfangen können, vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob da nicht auch ein Wert drin ist, mal drüber nachzudenken, ob es nicht auch einen Schutz, weil die christliche Sexualmoral, ob die nicht möglicherweise sogar einen Schutzraum um etwas herumbaut, was wir damit der Technik entziehen können. Also das ist sozusagen die Befreiung der Sexualität und der ganzen Zugriffe auf das, nicht gerade auch dem Projekt des Übermenschen oder der Züchtung des neuen Menschen dient.
Jetzt komme ich doch mal mit einer ketzerischen Frage dazwischen.
Ja, bitte.
Weil dem könnte ich jetzt ja auch komplett zustimmen. Also wir sind uns aber einig, dass ich bin jetzt wieder Advocatus, wie heißt das? Avocado Diabolo oder so, die pfeffrige Avocado. Wir verstehen doch schon, also dass es Menschen gibt wie Klaus und andere Transhumanisten, die sagen, so richtig optimal ist der Mensch nicht gestaltet. Es gibt viel im Menschlichen, was uns nicht wirklich so großartig gefallen kann. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Es gibt viele menschliche Eigenschaften, die dann gerade in Kriegs- und Krisen- und sonst was Situationen, und die Geschichte ist voll von Beispielen, dass Menschen sich einander gegenüber nicht immer freundlich, humanistisch im Sinne des Jesu-Kindes irgendwie verhalten, sondern dass man das doch vielleicht besser kontrollieren sollte, damit sie sich nicht alle gegenseitig umbringen, oder?
Nee.
Ich weiß, dass wir beides nicht wollen, aber ich versuche jetzt mal die Position
anzunehmen. Ja, klar, die meinen das gut.
Ob sie es gut meinen, das ist aber zumindest Ansatz, weil ich glaube, sonst verhauen wir uns ein bisschen, wenn man sagt, die sind einfach nur böse und die wollen jetzt irgendwie nur Maschinen züchten. Es könnte schon sein, dass es ein Motiv dahinter gibt, das sagt, es wäre besser, wenn man die Menschen ein bisschen kontrolliert, damit sie sich nicht gegenseitig dauernd umbringen.
Ja, oder auch, dass sie nicht krank werden.
Also ja, auch
sich nochmal wählen könnte, ob man diese jämmerliche Gestalt hat, die man jetzt hat, mit den ganzen biologischen Defiziten, oder ob die Eltern ein Zuchtprogramm durchlaufen hätten und man eine bessere genetische Qualität hätte. Also das ist doch.
Und das meine ich, wir müssen irgendwann nochmal eine halbe Stunde über Yuval Harari. Ich finde das schrecklich, was er inzwischen von sich gibt. Und ich fand ihn von Anfang an so oszillieren zwischen zwei Dingen, die ich nicht so richtig einschätzen konnte. Wo will er hin? Er hat sich jetzt entschieden. Aber dass man sagt, ich will das nicht per se verdammen, also die ursprüngliche Motivation dieser von Harari bis, ich will auch, also Billy schon, weil ich den für irre halte, aber dass man sagt, das hat natürlich auch einen gewissen Reiz, die Optimierung von Körperfunktionen, man kann das Leben verlängern und man kann vielleicht auch mit Hilfe des Algorithmus sich nicht so oft vertun mit den Frauen, die man heiratet. Weißt du, wo ich hin will? Also, dass man sagt, es wäre ja schön.
Wo du herkommst, wenn du sowas sagst. Ich weiß genau, wo du hin willst.
Also, das ist das Gefährliche. Der gefährliche Reiz daran ist, dass man sagt, auch jeder von uns vielleicht sagen kann, auch naja, bis zu einem gewissen Grad würde ich das schon auch gern wollen.
Die Alternative, die ist ja erstmal nicht schön und vielleicht gibt es ja auch, wenn zwei Argumente dagegen. Das erste ist, wenn man wirklich am Guten interessiert wäre, gäbe es Möglichkeiten, zum Beispiel diese Sustainable Goals zu realisieren, ohne dabei den Menschen zu transformieren. Also zum Armut und so weiter, das ist alles eine Frage der Entscheidung, ob man das überwinden möchte oder nicht. Also ich weiß nicht, ob diese Ziele wirklich ob die wirklich verfolgt werden oder ob die nur ein Vorwand sind, um eine bestimmte Agenda durchzusetzen. Erste Frage. Zweite Frage. Es ändert sich natürlich der Umgang mit uns selbst. Das heißt, wir geraten von einem menschlichen Tun, das von dem Gedanken der Würde, der Freiheit und der Selbstbestimmung geprägt ist, in einen technischen Zugriff auf uns selbst und die Mitmenschen. Das heißt, wir behandeln uns so, als wären wir eine verfügbare Masse, die wir nach unseren Plänen beliebig formen kann, die sich dem auch fügt. Erste Voraussetzung, das klappt überhaupt. Ich glaube ja gar nicht, dass es überhaupt alles hinhaut, sondern dass dabei auch Katastrophen rauskommen. Und das Zweite ist, selbst wenn es klappt, möchte ich es nicht, weil es das untergräbt, was mich ausmacht, nämlich meine Würde, indem ich zum Verfügungsobjekt werde. Das heißt, ich sage damit Ja zu einem technokratischen Regime und liquidiere damit alle Wirklichkeits- und Selbstbezüge, die außerhalb dessen eine Rolle spielen. Weil dieser Gedanke ist natürlich zwangsläufig totalitär. Wenn du einen Menschen züchten willst, das ist ja auch bei Alan Kay, dann müssen eben alle Bereiche der Gesellschaft dem Ganzen zugeordnet werden, weil ja nur eine Form von Dysfunktionalität ja dieses Züchtungsprojekt gefährden würde. Und dann ist die Frage, ob da nicht eher ein imperfekter Mensch in einem Staat der Freiheit dem perfekten Menschen im Staat des totalitären Unterwerfung nicht doch auch vorzuziehen wäre.
Ich habe das nur jetzt mal in diesem unserem Gespräch angespielt, weil ich glaube, es ist so ein neuer Gedanke, ich muss den mal zu Ende formulieren, dass man, für mich jedenfalls, dass man sagt, ich verstehe den hohen Reiz, den es für jeden Einzelnen hat, an diesen paar Stellschrauben drehen zu können. Ja? Also wo man sagt, lass uns doch mit Hilfe der Maschinen, der Technik, der Transformation des Menschen alles ein bisschen besser machen. Verstehst du, was ich meine? Dass ich sage, ich in bestimmten Bereichen finde ich das gut. Der Scherz mit den falschen Frauen, der falschen Frauenwahl. Da gibt es doch viele Dinge, die verlockend sind oder wären.
Ja.
Aber das öffnet das Tor. Also ich versuche gerade nur dieses Verständnis. Oder im Grunde kommen wir da wieder zusammen, auch mit allen, die sich jetzt impfen lassen und mit allen, die diesen Weg irgendwie mitgehen und uns so bescheuert finden. Dass man sagt, wir verstehen das, ja. Wir haben nur einen anderen Blick. Wir sehen ein bisschen weiter vielleicht, wohin das führt, weil das nicht aufhört und weil das sich nicht stoppen lässt. Aber ich wollte nur sagen, ich habe selten Verständnis, und nachdem wir alle als doof bezeichnet haben. Ich verstehe den Reiz, den es auf den ersten Blick hat, zu sagen, guck mal, eine mRNA-Impfung, da ist es so, kommt eine neue Krankheit und dann kannst du, wie Bill schreibt, vor dem Essen entscheiden, ob du jetzt Salat oder Pommes möchtest und schon bist du geheilt. Ja, und wir können nur ein bisschen in dein Genom eingreifen und schon hast du irgendwie, weiß ich nicht, mehr Haare oder sonst was. Ja, das betrifft dich nicht, eher mich. Und das finde ich
jetzt. Aber du siehst ja so gut aus, sagen wir auch.
Okay, ich versuche mal den Gedanken zu Ende zu kriegen. Ich wollte damit nur einmal berühren, dass ich verstehe den Reiz, den es hat, auch dieser technokratische Ansatz, man könnte alles elend aus der Welt schaffen und die Welt wäre sicher, wir sind alle überwacht. Ich muss
aber woher rührt der Reiz? Also, um das nochmal zu analysieren, der liegt ja in der Verheißung. Ja. Das ist ja im Grunde dieselbe Erlösungsverheißung, von der früher Religionen oder politische Ideologien profitiert haben, indem sie einen erstrebenswerten Zielzustand benannt haben, der so konsensfähig ist, dass niemand was dagegen sagen möchte. Niemand hat was gegen Gesundheit, gegen was zu essen und so weiter.
Genau.
Im Kleingedruckten werden dann die Mittel, wenn überhaupt, kurz erwähnt, nämlich dieser technokratische Zugriff und der totalitäre Aspekt. Der wird nicht ausgesprochen, aber dass der impliziert ist, ist ja wohl völlig klar. Und dass es alternative Mittel gibt, die vielleicht mit einem geringeren Schaden für unsere Würde dieselben Ziele erreichen könnte, das wird auch verschwiegen.
Mhm. Aber das ist genau das, was ich, wenn wir beide überhaupt, und deswegen rede ich so gern mit dir, erstens, weil ich da mal ein paar neue Gedanken habe, und zweitens, wenn wir überhaupt eine Aufgabe haben, dann ist es, glaube ich, zu sein, die Schlagzeile, wir verstehen, warum die Schlagzeile so wahnsinnig reizvoll ist, auch was du mit den Sustainable Development Goals gemacht hast. Und also, wenn ich eine Aufgabe habe, dann die mit dir zusammen wahrscheinlich, dann zu sagen, aber da steht was drunter und dann gibt es auch noch ganz viel Kleingedrucktes. Und das, wir lesen euch das gerne auch vor oder mal noch ein Bild, damit ihr versteht, was das bedeutet und welche Folgen das hat. Denn sonst tappen wir da alle, wir tappen ja mit den anderen, also wir können ja nicht den Planeten verlassen, dann tappen wir in eine ganz, ganz dystopische Zukunft.
Ja, wir haben ja schon einen großen Schritt in die Richtung getan.
Fortschritt.
Endlich das ist Fortschritt. Fortschritt. Ja, wir standen vor einem großen Abgrund und haben jetzt einen großen Schritt nach vorne getan, wie man das in der im politischen Humor in den 80er Jahren genannt hat.
Ja.
Liebe Grüße an, wie heißt der? Wie hieß der Hildebrand mit Vornamen, der Kabarettist?
Wahrscheinlich Dieter, oder?
Dieter.
Ja.
Ja, können wir noch jemanden die Laune verderben?
Ich glaube nicht. Also mir hast du nicht die Laune verderben, Frau Dorben. Meinst du, wir haben das gemacht? Ich finde das ganz faszinierend, die Vorstellung, wir könnten Menschen noch erreichen, indem man ihnen vielleicht erklärt, einfach in freundlichen Worten, dass das zu kurzsichtig gedacht ist, wenn man ihnen, also dass sie das vielleicht auch nochmal hinterfragen müssen.
Was ja, da unsere ist. Leute, die nur schauen das ja auch alle. Ne? Ich glaube, dass das Gespür haben. Ja, stimmt, haben
sonst hört ja auch gar keiner zu.
Genau, aber vielleicht freuen sie sich, dass sie nicht damit allein sind. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube, wenn irgendwas sehr, sehr stark beworben wird, dann muss man ja schon skeptisch werden. Und gerade so das Ideologie-Marketing ist ja auch sehr perfide geworden. Und deshalb, also wozu ich immer wieder rate, ist sowas wie eine ideologische Entkopplung vorzunehmen. Wenn mir jemand was ein gutes Ziel nennt, dann muss es nicht bedeuten, dass das Mittel, das er dazu vorschlägt, tauglich ist oder auch überhaupt nur akzeptabel oder legitim. Also ich finde, Geschlechterbeziehungen müssen gerecht sein, aber ich brauche keine Gender-Theorie. Ich finde Umweltschutz toll, aber ich brauche keine Zöpfchen. Ich finde auch Frieden super, aber ich brauche keine Atomwaffen. Ich finde Gesundheit toll, aber diese Impfung? Entkoppeln.
Oh. Ja. Das versuche ich mal bis nächste Woche. Aber dann muss ich alles entkoppeln. Ja. Okay.
Ja, sollen wir irgendwie noch ein Governance-Ziel erreichen? Partnerschaften zur Erreichung der Ziele heißt, ja.
Sollen wir das heute noch erreichen? Wir?
Wir haben ja, vielleicht können wir wenigstens eins dieser Ziele erreichen heute noch. Also ich glaube, hochwertige Bildung.
Ja.
Ja. Das ist halt unsere Sendung immer, dieser Bildungsanspruch.
Ja, das liegt ja an dir. Ich bin ja hier nur so. Ich bin nur für die Gesichtsfarbe
zuständig. Das sagt er jetzt nur, damit die Leute das in die Kommentare schreiben.
Ja, mich schreiben
das. Dass sie bei dir viel mehr lernen als bei mir.
Ja, sicher. Na, aber gut, dann machen wir doch bitte abschließend noch den Dank. Also, das habe ich jetzt völlig vergessen. Das soll man ja, glaube ich, auch viel früher machen. Wir danken allen, die uns helfen, die mithelfen. Es gibt weiter diese. Ich muss das nochmal sagen, Matthias. Entschuldige, ich weiß, das ist immer dieses Publikum und so. Ich freue mich, wenn ihr eine Mail schreibt an freunde@babytalk.de. Das haben schon viele gemacht, viele hundert. Ich sammle die alle, damit wir dann gelegentlich nochmal ein Passwort rumschicken können, weil wir noch etwas anderes planen. Also wenn ihr jetzt noch reinguckt und schon unterstützt habt, nicht jetzt neu unterstützen, wenn ihr schon gemacht habt. Wir haben uns das nicht gemerkt. Wir brauchen dann eine E-Mail, um euch über ein paar andere Videos noch spätestens im Sommer informieren zu können, weil wir noch was vorhaben. Wir zwei.
Und haben wir schon gesagt, dass ihr Ingo jetzt bei uns auf der Seite bloggt?
Ja, Ingo bloggt auf der Seite, da muss ich auch gleich noch, ja, das ist sehr lustig.
Das ist sowieso der Beste, ja.
Ingo ist der Beste, Ingo, und hat aber nie, er wollte die Sendung ja auch Internationales Frühfoppen nennen, das finde ich eigentlich auch ein ganz schöner Titel, müssen wir darüber nachdenken. Oder die Doris macht das Gift, fand ich auch gut. Ja. Gut, nein, Ingo blockt und das ist ja schon, das wird dann ja auch kommentiert, man sollte dann warnen, wenn man sonst Bauchschmerzen vom Lachen kriegt. Gut, so. Das kann aber jetzt nicht passieren.
Ja, war wieder ein Fest.
Und mir erst, vielen Dank dir und allen und überhaupt, ja, wir hören uns.
Nächste Woche spätestens.
Ja. Freue mich jetzt schon drauf. Gut, mach's gut, Matthias. Tschüss. Geht's gut?
Ciao. Schlawiner, du.